Vers 13. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du mitlesen. Markus 10, ich lese ab Vers 13. Und man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er schließt sie in die Arme und er legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Und als er sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm, Meister, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Der Herr aber war entsetzt über dieses Wort und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickt Jesus um sich und sagt zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüterten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander, ja, wer kann dann gerettet werden? Jesus blickt sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. Guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben, fragt dieser reiche Mann in diesem Bibeltext. Also irgendwie hat der Mann realisiert, und das ist unser erster Punkt, hat realisiert, Jesus ist die Quelle des ewigen Lebens. Wenn man zu diesem Jesus geht, ewiges Leben. Und der reiche Mann, der ist interessiert an diesem ewigen Leben, der ist echt interessiert und entsprechend enttäuscht ist er am Ende dann, als er weggeht und das dann eben nicht hat, dieses ewige Leben. Aber irgendwas scheint an seiner Einstellung nicht zu stimmen. Manche, die über diesen Text nachgedacht haben, haben sich so wie überlegt, haben sich gefragt, ist das so ein reicher Mann, der einfach das ewige Leben noch so als zusätzlichen Besitz haben möchte vielleicht. So als etwas, das auch noch schön wäre zu besitzen. Das kennt man ja manchmal noch so von Reichen, dass sie sich etwas Unerkaufbares erkaufen möchten. So Loyalität, Liebe, Anerkennung, dass sie versuchen mit Geld Dinge zu bekommen, die man eigentlich nicht mit Geld kaufen kann. Also dieser reiche Mann, der möchte das ewige Leben wirklich haben. Und irgendwo hat er einen Denkfehler und Jesus geht nicht so ganz direkt auf seine Frage ein. Wenn man liest, er geht so darauf ein, dass bei der Frage ist irgendwas falsch gestellt. Und das ist erkennbar daran, dass der Mann Jesus einen guten Lehrer nennt. Und danach stellt er eine Frage, aber Jesus ignoriert zuerst mal die Frage, sondern geht darauf ein, dass der reiche Mann gesagt hat, guter Lehrer. Und Jesus fragt, warum nennst du mich gut? Eigentlich sollten die Leute wissen, was gut ist. Oder wer? Nämlich Gott. Das sollte doch eigentlich klar sein für die Juden in dieser Zeit. Aber Jesus ist doch Gott und dann ist doch eigentlich korrekt, was Jesus gesagt hat, was der reiche Mann über Jesus gesagt hat. Ja, aber um das geht's hier Jesus nicht. Es geht auch nicht darum, dass Jesus irgendwie sagen möchte, dass er nicht Gott ist, weil er die Frage ablehnt. Er lehnt die Frage ab, damit der Reiche mal überlegt, was sage ich eigentlich, wenn ich sage, gut. Was der reiche Mann hier tut, ist eben nämlich nicht was Sonderbares für diese Zeit. Das ist etwas, was man auch mal tut, dass man zum Meister hingeht und ihn fragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und der sagt dann, ja, eben, es gibt diese Gebote in der Tora und dann haben wir noch Zusatzgebote entwickelt, damit man diese Gebote garantiert nicht bricht. Und dann solltest du vielleicht noch zu unserer Gemeinschaft beitreten und so weiter und so fort. Also kommen so viele Zusatzregeln hinzu und da muss man eben zu so einem Meister hingehen, zu so einem guten Meister, der einem sagt, was ist gut, wie komme ich zum ewigen Leben. Und Jesus sagt dann, Jesus will damit nichts zu tun haben, mit dieser Praxis. Er sagt dem reichen Mann, du solltest wissen, was gut ist. Gott ist gut und die Gebote, die er gegeben hat, ist gut, nicht diese Zusatzgebote. Eigentlich solltest du wissen, was gut ist. Aber du kommst zu mir und fragst mich, was muss ich tun? Gut. Und insofern ist diese Antwort schon eine Antwort auf die Frage von diesem reichen Mann, was er tun soll. Eigentlich müsste er es wissen, die Gebote halten. Gott ist der Maßstab für das, was gut ist. Auf ihn müssen wir schauen, wenn wir das ewige Leben haben wollen. Das galt damals für den reichen Mann und das gilt genauso für uns heute. Wir müssen uns nicht an irgendwelche anderen Religionen halten, an irgendwelche sozialen Erwartungen, auf Versprechen, auf irgendwie ein gutes Leben. Das ewige Leben gibt es nur bei Jesus. Und das war ja eigentlich die eigentliche Frage des reichen Mannes. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also ganz genau gefragt hat er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus beantwortet ihm die Frage jetzt erstmal so. Was die Schwierigkeit ist, mit wie der reiche Mann die Frage gestellt hat, darauf kommen wir noch. Aber Jesus sagt jetzt erstmal, was der reiche Mann tun müsste, um das ewige Leben zu bekommen. Er fängt also an, mit dem reichen Mann über das Gesetz zu reden. Da kommen wir zum zweiten Punkt. Der reiche Mann müsste eigentlich das Gesetz halten. Und so fängt Jesus jetzt mal an, mit dem reichen Mann über die Gesetze zu reden. Er fängt an mit dem zweiten Teil der 10 Gebote. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen und so weiter. Der reiche Mann meint, ja, kein Problem, habe ich gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde da irgendwie erwarten, dass Jesus ihm sagt, nein, hast du nicht? Oder so. Wieso widerspricht hier Jesus dem reichen Mann nicht? Er fängt hier keine Diskussion an, ob der reiche Mann jetzt wirklich alles gehalten hat. Also akzeptiert er damit, dass dieser reiche Mann all diese Gebote gehalten hat? Nein, Jesus ist aber auch noch nicht fertig. Also der aufmerksame Leser hat bemerkt, dass in dieser Aufzählung noch einige Gebote fehlen. Und ich glaube, der reiche Mann und Jesus, die verstehen sich da gegenseitig. Wir haben jetzt mal ein paar Gebote abgearbeitet, es geht jetzt weiter mit noch mehr Geboten. Und der reiche Mann sagt jetzt halt, ja gut, die habe ich alle gehalten. Okay, wir kommen jetzt zum Gebot, mit dem der Reiche am meisten Probleme haben wird. Also Jesus kommt wie so auf den Punkt, geht direkt auf den wunden Punkt, er gibt sich nicht damit ab mit den anderen Geboten. Und was er jetzt sagt, müssen wir vielleicht zuerst mal feststellen, dass hier im Bibeltext steht, dass er es mit Liebe gesagt hat. In dieser Übersetzung steht, Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb. Man könnte auch übersetzen, Jesus erwies ihm seine Liebe oder sagte liebevoll zu ihm. Aus dem Kontext kann man das nicht ganz genau sagen. Was man aber sagen kann, ist, das, was Jesus hier sagt, sagt er aus Liebe. So heftig wie das jetzt klingt, was er sagen wird, er hat damit das Beste für den reichen Mann im Sinn. Ihr müsst euch wie denken, der reiche Mann ist auf der falschen Spur. Wieso sehen wir gleich noch. Im Moment sieht es vielleicht auch nicht so danach aus, weil er hat ja gesagt, ich halte alle Gebote, bei mir ist alles gut. Und Jesus sagt, du bist voll auf der falschen Spur. Jesus weiß schon mehr. Und dann wird Jesus jetzt sehr direkt, damit der reiche Mann aus seiner falschen Spur rausgeschubst wird. Und ja, manchmal ist das Liebevollste, was man tun kann, eine deutliche Aussage. Wenn ein Kind auf die Straße zurennt, dann schreist du ihm nach, packst es vielleicht, dass es nicht auf die Straße rennt. Da kommt niemand und sagt, das war jetzt nicht sehr liebevoll. Nee, das Kind zu bewahren, ist in dieser Situation das Liebevollste, was man tun kann. Und genauso ist Gott manchmal deutlich mit uns, wenn wir uns auf dem falschen Weg befinden. Okay, was ist jetzt diese Aussage, die Jesus dem reichen Mann sagt? Das ist unser dritter Punkt. Jesus verlangt bedingungslose Nachfolge. Ich lese nochmal Vers 21. Eines fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Ich habe ja vorhin gesagt, Jesus war noch nicht fertig mit der Auflistung der 10 Gebote. Und als Leser erwartet man jetzt vielleicht, dass noch eines der 10 Gebote kommt. War das jetzt eines der 10 Gebote? Jein. Was Jesus hier eigentlich macht, ist, er nimmt das Gebot, du sollst keine Götzen neben mir haben, und er legt es für den reichen Mann aus. Er identifiziert das Problem des reichen Mannes, sagt, er hängt an seinem Geld, an seinem Besitz, das ist zu seinem Götzen geworden. Und er ist nicht mehr in der Lage, Gott an die erste Stelle zu setzen, dass er keine anderen Götter neben ihm mehr hat. Also er hat ein Problem mit diesem Gebot. Und darauf spricht ihn Jesus nun an, er sagt ihm direkt, was das Gebot für ihn bedeuten wird: alles verkaufen, das heißt den Götzen loslassen, und Jesus nachfolgen, das heißt Gott an die erste Stelle setzen. Und der reiche Mann realisiert, das Gebot kann ich nicht halten. Das Gebot will ich nicht halten. Und die Frage, ob jetzt der reiche Mann diese anderen Gebote alle gehalten hat, die spielt schlussendlich keine Rolle. Jesus hat ja am Anfang darauf bestanden, dass nur Gott gut ist. Und wer gut sein will, muss an dieses Level rankommen. Er muss das ganze Gesetz halten. Das ist auch das, Jakobus 2,10 formuliert es für uns aus, und das war, die sich vertiefen möchten, das war Bibeltext von der letzten Predigt. Wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Dieses eine Gebot ist für den reichen Mann eigentlich schon zu viel. Kommt er nicht mehr an das Level von der Gutheit von Gott ran. Und du denkst jetzt vielleicht, Jesus verlangt ziemlich viel von diesem reichen Mann, dass er alles verkaufen muss. Und ja, darum läuft er jetzt auch davon. Und was auch immer ihm Jesus noch sagen könnte, das interessiert ihn nicht mehr. Es ist, sich Jesus unterzuordnen, ist zu viel für ihn. Das ist müsst ihr euch mal überlegen, das ewige Leben ist ihm das nicht wert. Ewiges Leben, das wäre jetzt schon noch schön gewesen für diesen reichen Mann, aber wenn es bedeutet, sich Jesus unterordnen zu müssen, das geht ihm zu weit. Das ist ihm nicht wert. Vielleicht stellst du dir jetzt an dieser Stelle die Frage, bedeutet das, wenn Jesus das so sagt, bedeutet das eigentlich auch für mich, dass ich alles verkaufen muss, was ich habe? Die Antwort ist nein. Ich komme noch dazu, wieso. Aber überleg jetzt mal, was das mit dir gemacht hat, als ich gesagt habe, die Antwort ist nein. Wenn das ist so eine große, ist das jetzt so eine große Erleichterung, dass du deinen Luxus behalten darfst? Jesus sagt ihm das, weil das der Götze war von diesem reichen Mann und deshalb soll er den Götzen aufgeben. Und ich sage jetzt einfach mal, wir sollten uns fragen, haben wir das Geld im Griff oder hat das Geld uns im Griff? Dieser reiche Mann war völlig gefangen in den Schlingen von Geld und er braucht Hilfe, um da rauszukommen. Jesus könnte ihm helfen, Gott an die erste Stelle zu setzen, aber der reiche Mann fragt nicht um Hilfe, er will keine Hilfe und er kann das auch nicht tun. Und das bringt uns wie so zum vierten Punkt. Ich habe das überschrieben mit: Jesus schenkt bedingungslose Gnade. Wenn du dich jetzt in der Predigt immer wieder gefragt hast, wie soll das gehen? Wie soll einer so gut sein, wie Gott ist? Wie soll man alle Gebote halten können? Wie soll jemand alles verkaufen können, was er hat? Wie soll man Jesus bedingungslos nachfolgen können? Wie soll das gehen? Dann geht es dir wahrscheinlich ähnlich wie den Jüngern. Die waren die ganze Zeit daneben, haben zugehört und jetzt geht der reiche Mann weg und die Jünger schalten sich in die Diskussion ein und also der reiche Mann läuft weg. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Hey, wie schwierig ist es für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen? Und die Jünger, die denken jetzt wahrscheinlich sowas wie: Dieser Mann, der war so gesegnet von Gott, der hatte so viel Besitz, wie soll der es nicht schaffen, ins Reich Gottes zu kommen? Der hatte doch die besten Voraussetzungen. Und Jesus doppelt nochmals nach und sagt: Es fällt einem Kamel leichter, durch ein Nadelöhr durchzutreten, als ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Wir haben im Studium gelernt, wir sollen immer Gegenstände gebrauchen, die man auch in der letzten Reihe sieht. Aber ich glaube, in diesem Fall ist es legitim, dass ihr mal euch überlegt, wie lächerlich das eigentlich ist. Wie unmöglich das eigentlich ist, dass ein Kamel, das ist vielleicht etwa so groß, ich habe noch nie eines gesehen, hier durch gehen sollte. Jesus, wie soll da jemand gerettet werden, dass ein Kamel da durchgeht? Das ist doch unmöglich. Ich darf es nicht verlieren. Ja, schon zu spät. Ja, es ist unmöglich. Das ist genau der Punkt. Darum ging es in der ganzen Diskussion durchgehend. In dieser Diskussion zwischen dem reichen Mann und Jesus gab es wie so eine Diskussion zwischen den Zeilen noch. Ich habe ja angefangen zu lesen mit der Segnung der Kinder. Und Jesus sagt dort: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Man muss sich das Reich Gottes schenken lassen, man muss es annehmen, man kann es sich nicht verdienen, man kann nicht etwas tun dafür. Und dann kommt dieser reiche Mann dahergelaufen und fragt: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Gut, hat er schon mal nicht verstanden, aber Jesus erklärt ihm jetzt, was er tun müsste. Der reiche Mann müsste vollkommen gut sein. So gut wie Gott. Und Jesus sagt ihm direkt voraus, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Niemand ist gut außer Gott. Also du müsstest so gut sein wie Gott, aber nur Gott ist so gut wie Gott. Ist die Botschaft klar? Und der reiche Mann, was antwortet er? Meister, das habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Nein, von wegen nur Gott ist gut. Ich bin gut. Ich habe alle Gebote gehalten. Ich bin ein guter Mensch, Jesus. Ich verdiene das ewige Leben. Und Jesu Antwort, verkauf alles, was du hast und folge mir nach, ist wie so ein Schlussstrich unter all diese Gedanken von diesem reichen Mann, weil der reiche Mann jetzt plötzlich realisiert, ah, das kann ich wirklich nicht. Ich bin nicht gut genug. Und wenn dieser Mann mit so idealen Voraussetzungen nicht gut genug ist, wer ist es dann? Und das ist die Frage der Jünger. Ja, wer kann dann noch gerettet werden? Wer kann gerettet werden? Wie soll es ein Mensch schaffen, sich das ewige Leben zu verdienen? Und Jesus gibt ihnen die Antwort, bei Menschen ist es unmöglich. Nicht aber bei Gott. Bei Gott ist alles möglich. Jesus sagt ihnen, ihr könnt es nicht. Ihr braucht Gott, nur Gott kann euch retten. Also wenn du bis jetzt in der Predigt gedacht hast, wie soll das gehen, wie soll einer so gut sein, wie Gott ist, wie soll man alle Gebote halten können, wie soll jemand alles verkaufen können, wie soll man Jesus bedingungslos nachfolgen können, wir können nicht so gut sein, wie Gott ist und wir können nicht seine Gebote halten. Es geht nicht. Und deshalb schenkt Jesus bedingungslose Gnade. Das ist unser einziger Weg zum ewigen Leben. Diese Begegnung zwischen Jesus und diesem reichen Mann, die soll uns unmissverständlich klar machen, auch mit den besten Voraussetzungen sind wir nicht gut genug. Wir können uns nicht selbst retten. Es gibt nichts, was wir tun können, um unseren Stand mit Gott zu verbessern. Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen sollten, Gutes zu tun, aber wir können uns nichts davon erhoffen. Wir können uns nicht erhoffen, dass wir damit bei Gott irgendwas verdienen. Gute Taten sind eine Reaktion auf Gottes Rettung, nicht eine Voraussetzung. Glaubst du das? Wenn ich dich frage, was denkst du, warum du gerettet bist, dir die Frage stellst, wo gehen deine Gedanken hin? Ja, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich gebe meinen Zehnten. Ich mache jeden Tag stille Zeit. Nein, darum bist du nicht gerettet. Du bist nicht wegen dem gerettet. Du tust das, weil du gerettet bist, aber du bist nicht deswegen gerettet. Das ist nicht der Grund für deine Rettung. Der Grund für deine Rettung ist Jesus allein. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist es möglich. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Dank Jesus hast du Zugang zum ewigen Leben und dank Jesus allein und nichts sonst. Wir können uns nicht retten, aber Jesus hat uns mit Gott versöhnt und das ist, wir möchten das jetzt singen. Wir haben das nicht abgemacht. Ich habe gestern die Lieder gesehen und gedacht, das passt super. Welch ein Freund ist unser Jesus, oh wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Amen.